Und dann haben wir unseren Sohn kennengelernt.
Ein Kind aufnehmen heißt nicht, gib dann nach 2 Wochen zurück, weil ich sage, ah, nee, war jetzt doch nichts. Hier, bitteschön, kannst du wieder haben. Das ist eine Entscheidung, die ja doch schon sehr langfristig tragend ist. Also die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und da hatte ich plötzlich ganz schön Respekt vor dieser Entscheidung.
Ich glaube tatsächlich, diese Art von Liebe ist nur Eltern vorbehalten. Und dass ich diese Situation so häufig erleben darf, dafür bin ich so dankbar. Und deswegen war das die beste Entscheidung unseres Lebens.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute sprechen wir über die Themen Vorbereitung auf eine Pflegefamilie und die sogenannte Anbahnung, also die Phase, in der sich zukünftige Pflegeeltern und das Pflegekind kennenlernen, eine erste Bindung aufbauen und schließlich der Zeitpunkt kommt, an dem das Kind in die Pflegefamilie einzieht. Dazu habe ich mich mit Magnus und Andreas unterhalten, die nun seit 4 Monaten Pflegeväter sind. Ihre Erinnerungen an die Vorbereitung und die Anbahnung sind also noch ganz frisch. Außerdem dabei ihre Familienberaterin Judith Wilbert, die ihr vielleicht schon aus unserer ersten Folge dieses Podcasts kennt. Ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut, da ich Magnus und Andreas schon bei einem unserer Workshops kennenlernen durfte und nun gespannt war, wie es ihnen heute als Pflegeväter geht. Magnus, Andreas, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Magnus und ich bin 38 Jahre alt und wenn ich nicht hier mit meinem Mann und mit meinem Sohn Zeit verbringe, dann arbeite ich an 2 Schulen.
Und ich bin Andreas, ich bin auch 38 Jahre und genauso wie mein Mann, wenn ich nicht gerade hier bin oder so wie jetzt in Elternzeit, dann bin ich auch Lehrer.
Also unser Sohn ist wirklich ein armes Lehrerkind.
Ja.
Super. Wie habt ihr euch beiden denn kennengelernt? Und wie lange seid ihr denn eigentlich schon ein Paar zusammen?
Also es war ganz romantisch. Wir haben uns an der Kasse kennengelernt mit einem Kassentrainer. Der ist mir... Nein, Quatsch. Also wir haben uns im Internet kennengelernt. Das gab damals noch eine App, die ist heute... Die benutzen nur noch die Alten. Und da dachte ich eigentlich, ich würde alle Profile im Umkreis von 3 Kilometern kennen. Und ja, dann auf einmal war Andreas Bild da. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe mich immer geärgert, dass er immer 1/4 Stunde gebraucht hat, um zu antworten. Was dann erst später klar wurde, weil du dann in dem Moment nämlich gerade das Internet in deiner neuen Wohnung irgendwie hergestellt hast. Und dann haben wir uns am gleichen Abend getroffen. Und ja, Andreas ist eigentlich nach Köln gezogen, um eine wilde Phase zu haben, aber tja, jetzt hat er mich.
Ist auch wild.
Oh, super, genau. Ihr habt damals in Köln gewohnt.
Genau. Das war vor 8 Jahren.
Ja, ja, genau. Wann kam es denn zum ersten Mal zu dem Gedanken, wir würden gerne mit Kindern leben?
Ich glaube, das war immer irgendwie, also...
Das war schon Gesprächsthema beim 2. Date. Weil, also ich hab Andreas gesehen und dachte, so, also ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie Zeit zu verschwenden. Wenn, dann klopfe ich mal die Einstellung zu den wichtigen Themen, klopfe ich ab. Und hättest du jetzt gesagt, oh nee, ein Leben mit Kindern kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, dann hättest du eine schöne wilde Phase in Köln haben können, aber ohne mich.
Genau, also abstrakt war das immer schon Thema. Konkret geworden ist es dann... Vor 3 Jahren?
Genau, dann vor 3 Jahren haben wir uns entschieden, dass wir unseren Lebensmittelpunkt von Köln ins Münsterland verschieben möchten und dass wir hier im Münsterland ein Haus umbauen möchten. Und für mich war das total wichtig, dass ich dachte, ich brauche noch irgendwas anderes, außer die Zahlen, also in der Zeit der Bauphase, möchte ich mich gedanklich noch mit was anderem beschäftigen, außer den Zahlen, den Maßen und irgendwie verschiedenen Baumärkten und Handwerkern und Gewerken. Und da habe ich gesagt, Andreas, wie wäre es, wenn wir uns jetzt in die heiße Phase begeben und uns mal informieren? Und dann haben wir das erste Gespräch mit einer Beraterin, Theresa Borgers, hier gemacht und es war noch so mitten in Corona. Und dann sind wir 2 Stunden hier immer, also hier bei uns sagt man, um den Pudding gelaufen. So, ne? Also wirklich, und dann immer, wenn wir am Haus vorbeigekommen sind, fragte Theresa, ist noch was? Und dann ist irgendjemandem von uns noch eine Frage eingefallen und hat gesagt, ja, dann laufen wir noch eine Runde. Und dann haben wir das gemacht.
Stark. Wie seid denn ihr überhaupt auf das Thema Pflegefamilien gekommen? Es gibt ja viele Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen. Also das Thema Pflegefamilien. Wie kam es dazu?
Also ich glaube, ich habe mit Theresa schon vor ein paar Jahren mal darüber gesprochen.
Ihr kanntet euch
vorher. Wir kannten uns vorher schon, genau. Mhm. Und wie dazu ist, irgendwann unterhält man sich darüber, was man eigentlich beruflich macht. Und dann erzählte Theresa von ihrem Job und ich fand das total spannend, dieses Konzept Pflegefamilie. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten und dann geht man die Optionen durch, die man hat. Natürliche Schwangerschaft ist bei uns jetzt ein bisschen schwierig, haben wir also relativ schnell abgehakt.
Lange probiert, nicht geklappt.
Genau. Leihmutterschaft wäre eine Option gewesen, aber das fanden wir beide irgendwie kein ansprechendes Konzept. Ja, dann wäre noch Adoption da gewesen, aber das ist natürlich dann auch die Frage, funktioniert das überhaupt? Und dann haben wir gesagt, es gibt ja auch Pflegekinder und letztendlich sind das Kinder wie alle andere und die haben auch ein Anrecht auf eine Familie. Also warum nicht diesen Weg gehen?
Und wir waren uns auch relativ schnell klar, wir trauen uns das zu. So, ne? Weil natürlich, als wir noch nichts darüber wussten, sind uns ganz viele Vorurteile entgegengeschwappt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, und ich glaube du auch, Andreas, wenn man von sich selber sagt, wir sind bereit, Pflegekinder aufzunehmen, dann haben ganz viele Leute schon mal was gehört von dem Cousin des Postboten und davon der Nachbar. Die haben auch Pflegekinder und selten wird da erzählt und da läuft es so richtig gut und der eine hat jetzt das Stipendium für die Yale und die andere ist gerade an der Uniklinik Stipendiatin oder so, ne? Sondern es werden immer die Geschichten erzählt, die ein bisschen reißerisch sind. Und wir haben schnell miteinander festgestellt, dass wir dafür bereit sind und dass wir uns das zutrauen. Und wir wussten auch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also wussten wir auch, wahrscheinlich müssen wir von diesen Geschichten auch noch mal sehr viele Prozentpunkte abziehen. Und das erleben wir ja auch jeden Tag in Schule. Wir unterrichten Pflegekinder und wir unterrichten tolle Kinder. Und da wussten wir halt, den Weg möchten wir auf jeden Fall einschlagen. Und dann sind wir zum VSE gekommen und haben ja da auch gemerkt, das Schöne ist ja, wir können den Weg einschlagen und ihr vom VSE seid ja zu allem bereit. Es gibt Menschen, mit denen haben wir angefangen, die haben ein Pflegekind aufgenommen. Da haben hier im Haus, wir hatten noch nicht mal Fußboden. So, ne? Also die haben die Anbahnung oder die haben den ganzen Prozess in 7 Monaten abgeschlossen. Wir haben von dem ersten Gespräch bis unser Sohn hier eingezogen ist, waren es 2,5 Jahre. Ne? Und das ist halt das Tolle, dass der VSE da so gut schafft, sich auf die Bedürfnisse der interessierten Pflegeeltern einzustellen. Wir mussten nirgendwo reinpassen, sondern der VSE hat immer geguckt, wo passen wir denn rein? Und mal zwischen diesen Beratungsgesprächen gab es manchmal Pausen, da waren mehrere Monate zwischen, weil es hieß immer, so, ihr müsst euren Lebensmittelpunkt gerade verlegen und so. Ihr meldet euch, wenn ihr Zeit habt. Und das war für mich total überzeugend, weil ich dann nämlich dem Andreas sagen konnte, so, meine Emotionen melden sich wieder, ich muss mal wieder über Familienleben sprechen und nicht über Fliesenfarben.
kann ich gut verstehen an der Stelle, super. Diese Vorbereitung, was ist euch denn da noch so besonders in Erinnerung? Irgendwelche Themen vielleicht?
Auf jeden Fall, für mich sind 3 Erlebnisse in der Vorbereitungszeit sind sehr prägend. Das sind die 2 Wochenendseminare, die wir hatten. Das war unheimlich empowernd und schön zu sehen, wie wir, es waren 28 Leute dort anwesend und wir hätten, wenn wir alle gleichzeitig Kinder aufgenommen hätten, 18 Kinder aufgenommen werden können. Da waren Alleinerziehende, da waren Menschen, die waren doppelt so alt wie wir, nicht doppelt so alt, aber die waren sehr viel näher an der Rente als wir. Es gab Menschen, die waren genauso wie wir würden eine Regenbogenfamilie werden oder sind jetzt eine Regenbogenfamilie und es gab auch die Heteros. Aber das Schöne war, dass wir dort einen Raum hatten, das war so ein geschützter Raum. Wir konnten alle wirklich so sein, wie wir sind. Wir haben viel gelacht Und ich habe auch in einer Gruppenarbeit habe ich auch geweint. Und weil mich das, da haben wir so eine Gruppenaufstellung gemacht und ich sollte, also mehrere Männer und ich oder mehrere Personen und ich, wir sollten uns vorstellen, der leibliche Vater zu sein, der eventuell uns als Pflegeeltern trifft. Und mich hat diese Aufstellung mitgenommen. Das soll ja so eine Aufstellung auch tun, aber es durfte auch so sein. Genauso wie andere Leute Wut empfunden haben, habe ich Trauer empfunden. Und das Schöne ist, am Ende des ersten Tages dieses Seminars waren wir alle totally on fire und waren total begeistert und haben dann auch eine Signal-Gruppe gegründet. Und diese Signal-Gruppe gibt es immer noch. Die ist nicht mehr, die wird nicht mehr so häufig bespielt, aber über diese Signal-Gruppe gibt es immer noch Kontaktmöglichkeiten. Und als wir jetzt beim Sommerfest waren, war es ein wirklich schönes und großes Hallo, weil wir dann gesehen haben, so, ach krass, das hast du in deinem Profilbild aber nicht angegeben, dass du jetzt eine ganz andere Frisur hast oder so, ne? Das verbindet. Und das tut der VSE eigentlich die ganze Zeit, der verbindet.
Das war wirklich so ein bisschen wie Klassentreffen, ne?
Ja. Ich hatte auch gerade die Assoziation Klassentreffen an der Stelle. Auch mit Signal-Gruppe, man trifft sich 2-3 Jahre später. Bei euch war der Abstand ja auch noch. Also ihr wart eine Zeit lang quasi raus an der Stelle. So. Und dann war es ja wirklich wie ein großes Wiedersehen, ne? Super. Du hast gesagt, du hattest drei Sachen sind dir eingefallen. Das war jetzt, glaube ich, das erste.
Genau.
Erst, ne?
Und das zweite wichtige Ereignis für mich war die Sitzung oder die Beratung hier bei uns zu Hause über Bindungstypen. Weil so als Lehrkraft dachte ich natürlich hochnäsig, was wollen die mir in Pädagogik noch beibringen? So, ne? Diese Information, als du und Theresa, als ihr mit uns hier saßt und uns die vier verschiedenen Typen der Bindung einfach so beigebracht, also nahegebracht habt und erzählt habt und wir nachfragen konnten, davon zehre ich heute noch. Weil als Elternteil kann man sich, glaube ich, gar nicht davon freimachen, zu vergleichen. So, ne, mit den Kindern auf dem Spielplatz. Und wir Menschen sind, glaube ich, so veranlagt, dass wir uns dann nicht häufig was Gutes tun. Also wir vergleichen uns, glaube ich, immer so, dass wir nicht gut dastehen. Und da ist es ganz wichtig, so ein Hintergrundwissen zu haben, damit man nicht, ja, nervös wird und denkt so, warum machen die anderen Kinder das und das und unser Kind nicht? Ne? Oder warum macht unser Kind das, aber die anderen Kinder alle nicht? So. Und das hilft auch unheimlich gut dabei, die jeden Tag noch enger werdende Beziehung zwischen uns und unserem Sohn auch einschätzen zu können. Weil jetzt kann ich viele Dinge von denen, die ihr uns erzählt habt, kann ich wiedererkennen. Und das gibt Sicherheit.
Ja, das wäre auch mein Punkt gewesen, diese Treffen hier am Küchentisch, wo wir uns dann über die verschiedenen Themen unterhalten haben. Und genau dieser Punkt, dass man jetzt, wenn man zurückschaut, unser Sohn ist jetzt 4 Monate bei uns, und es verändert sich, hat sich natürlich auch in der Zeit unglaublich viel verändert. Und man findet sich irgendwie darin wieder, in dem, was man vorher besprochen hat. Und denkt sich, ah ja, da war mal was, ja stimmt. Deshalb verhält er sich oder so oder hat sich damals so verhalten oder verhält sich jetzt vielleicht anders. Das könnte damit zusammenhängen. Und das tut unglaublich gut.
Ja, und das Dritte ist das, was du nämlich gesagt hast, Andreas, ist generell die Gespräche am Küchentisch. Weil als Pflegefamilie, das sage ich immer so, wenn Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde sich so erkundigen, sage ich immer, als Pflegefamilie ist man bereit, die Küche oder das Wohnzimmer transparent zu gestalten. Denn es kommen verschiedene Leute und mehr Leute als bei Familien, die keine Pflegekinder haben, die einfach mal für 1,5 Stunden vorbeikommen und schauen möchten, ob alles gut ist. Das ist auf der einen Seite eine große Hilfe. Und deswegen fand ich als dritten wichtigen Punkt generell die Gespräche hier so wichtig, weil mittlerweile ist das einfach schön und normal und ja, gar nicht mehr aufsehenerregend, sondern es ist einfach so, dass Judith vorbeikommt und wir machen die Termine aus und fangen dann 24 Stunden vorher an, uns zu freuen und dann ist gut. So, ne?
Super, und jetzt nehmen wir hier sogar an diesem Tisch einen Podcast auf. Judith, jetzt bin ich neugierig geworden. Die 4 Bindungstypen, das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Kannst du sie mir einmal kurz aus dem FF sagen?
Das ist jetzt gerade wie so eine Prüfung. Danke, Steffen.
Ja, genau.
Also es gibt die sicheren Bindungstypen. Ne? Das ist halt, das sind Kinder, die gelernt haben, dass Erwachsene sie gut wahrnehmen, ihre Bedürfnisse gut wahrnehmen und angemessen auch versorgen. Dann gibt es die vermeidenden Bindungstypen. Das kann der unsicher vermeidende Typ sein, den ambivalenten Bindungstypen, unsicher ambivalent. Und dann gibt es den desorganisierten Bindungstyp.
Danke dir. Bestanden. Judith, wie hast du denn so die Vorbereitung von den beiden so wahrgenommen?
Schön. Also es war das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist als Wort. Schön war das mit euch. Und als ihr gerade so erzählt habt, habe ich noch gedacht, das spiegelt so unsere Zusammenarbeit auch wieder. Es war sehr flexibel immer, wenn bei euch gerade es nicht gepasst hat oder so. Dann haben wir den Termin verschoben. Wir sind immer ziemlich, also meine Kollegin Theresa, Borgert und ich, sind immer ziemlich Freestyle-mäßig hier eingeflogen und haben euch gefragt, was würdet ihr heute gerne machen? Außer vor der Genogrammarbeit. Das hatten wir vorher klar abgesprochen, wer wann halt sein Genogramm erstellt mit uns. Ich kann mich daran erinnern, und das ist jedes Mal, wenn ich hier ins Haus komme, denke ich daran, dass bei einem Thema, ich glaube, das war auch Bindung tatsächlich, ein Schaf geboren wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt.
Ja.
Genau, das fällt mir immer ein dazu. Und ich habe euch als unglaublich offene und herzliche Menschen erlebt, die andere Menschen so nehmen, wie sie sind. Und das habe ich immer als absolut große Ressource bei euch erlebt. Also, dass ihr jetzt gesagt habt, ja, dann ist das so und dann können wir damit umgehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich habe ein paar Mal gesagt, ja, die Theorie ist das eine, Praxis ist das andere oder wie bei uns im Netzwerk oft gesagt wird, auf dem Platz wird gespielt. Genau, aber das, was ihr gesagt habt und euch zugetraut habt, das habe ich auch tatsächlich so erlebt. Also, dass ihr wirklich auch euch nicht überschätzt habt, sondern sehr realistisch eingeschätzt habt. Das hat sehr viel Spaß mit euch gemacht in der Vorbereitung und jetzt halt auch. Also, ich komme auch gerne, ich freue mich auch 24 Stunden vorher und bin ganz begeistert, irgendwie, wenn ich auch sehe, wie euer Sohn sich entwickelt. Und das macht Spaß mit euch.
Ich finde das spannend, dass du sagst, das haben wir Freestyle gemacht. So, das muss man ja auch erstmal irgendwie alles irgendwie beherrschen. Und ich finde das ja irgendwie spannend, dass es dann halt nicht Schema A gibt, wo halt irgendwie die 10 Punkte nacheinander irgendwie abgearbeitet werden müssen. Machst du das immer so oder kommt das auch ein bisschen auf die Familien an der Stelle?
Also es gibt Punkte, die wir oder Themen, die wir bearbeiten müssen mit den Bewerberfamilien. Ja. Und das kommt auf die Familien an und das kommt aber auch auf die Kollegen oder Kolleginnen an, mit denen ich die Vorbereitung mache. Mit der Theresa Borgert habe ich jetzt mehrere gemacht und jetzt gleich im Anschluss fahre ich zur nächsten Vorbereitung mit Theresa. Da ist das oft so, dass wir uns gut kennen und vorher, also die Familien fragen, was möchten sie gerne beim nächsten Mal machen oder was möchtet ihr gerne beim nächsten Mal machen? Und das kann sich jederzeit verändern und wir fragen dann immer zu Beginn noch ab, so, bleibt es bei dem Thema oder sollen wir doch noch auf was anderes schauen? Ist noch was hängen geblieben vom letzten Mal, wo wir noch mal drauf eingehen sollen? Eine Ausnahme ist immer die Genogrammarbeit. Das ist die Biografiearbeit, wo es halt sehr um eigene Kindheit, eigene Familienerlebnisse und Familienvorstellungen geht. Das ist nie Freestyle, sondern da finden wir es angemessen, wenn die Leute sich auch darauf einstellen können, dass wir uns damit auseinandersetzen bei dem Termin.
Genau, es kann ja auch vor allem sehr emotional auch sein. Absolut. Für alle Personen an der Stelle. Markus, Andreas, ihr habt das gerade schon angesprochen über den Workshop, den wir hatten. Und bei diesem Workshop war ich nämlich auch dabei, und zwar mit einer Kamera, und habe Videoaufnahmen gemacht, weil wir auch so ein bisschen einfach so, wie wir eigentlich Workshop und Vorbereitungsarbeit machen, wollten wir einmal in Videoform zeigen. Magnus, da warst du bereit, vor der Kamera Rede und Antwort zu stehen. Ich habe einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, den ich euch jetzt gerne noch einmal vorspielen möchte.
Jedes Mal, wenn wir hier beim VSE sind, komme ich mit einem Rucksack voller Fragen und gehe mit einem Rucksack voller toller Momente. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich bin nicht alleine. Das ist ein Gefühl, was häufig mir gespiegelt wird. Habt ihr euch das gut überlegt? Wenn ich vom VSE komme, dann möchte ich es allen Leuten ins Gesicht rufen. Ja, wir haben es uns gut überlegt und wir haben ganz starke Unterstützung.
Ja, ich fand diesen Punkt interessant. Habt ihr euch das gut überlegt? Das hast du ja so ein bisschen eben schon angesprochen, diese Vorurteile. Ist euch das häufig begegnet eigentlich?
Also ich habe das häufig wahrgenommen. Ich habe das auch das war auch so ein prägender Moment für mich in dem Seminar. Da konnten wir das besprechen und habe ich das auch mal laut gesagt, dass mich hat das irgendwann genervt, weil ich habe dann so den Vergleich gezogen und habe gesagt, wenn ich sage, mein Mann und ich, wir möchten ein Pflegekind aufnehmen, dann war das ganz häufig so, ja, aber was ist, wenn es schief geht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, Also wenn eine Kollegin zu mir kommt und sagt, ich bin schwanger, dann sage ich ja auch nicht zu der, aber ja, also du weißt schon, da kann man von oben bis unten aufreißen. So, ne? Und das habe ich so in dem Seminar gesagt, weil ich das einfach mal ganz drastisch so nebeneinander stellen wollte. Da mussten viele Leute schmunzeln und der, wer war neben mir auf dem Bild? Der, ja, ne? Der,
Markus, ja.
Und der Markus ist jetzt auch auf dem Jubiläum nochmal zu mir gekommen und sagte, Magnus, an diesen Satz erinnere ich mich immer noch und in abgewandelter, schwächerer Form sage ich den auch manchmal. Denn es ist ja etwas Schönes und Pflegefamilien, Menschen, die sich dazu entscheiden, Kinder aufzunehmen oder Kinder zu bekommen, also generell Kinder in ihre Familie aufzunehmen, brauchen nicht, aber hast du auch darüber nachgedacht, dass es schiefgehen könnte, sondern die brauchen eine Umarmung und ein Toi, Toi, Toi und wie können wir euch helfen? Und deswegen waren diese Seminare für mich auch so wichtig, weil da bin ich wirklich wieder bestärkt rausgegangen und habe gesagt, also mit mir in diesem Raum saßen 28 andere Leute, die das Gleiche möchten. Ich bin kein durchgeknallter Optimist, der zu naiv ist, sondern ich bin vielleicht einfach wichtig für die Gesellschaft, weil es viele Menschen braucht, um viele Pflegekinder aufzunehmen.
Klar, man hört immer, ich habe auch Geschichten gehört, wo Menschen erzählt haben, was sie irgendwie aus dem Bekanntenkreis vor 30 Jahren mal mitbekommen haben und was vielleicht ganz fürchterlich gewesen ist und wo alle am Ende todunglücklich waren. Letztendlich habe ich mir persönlich dann immer gedacht, also es sind Kinder und Kinder sind grundsätzlich erstmal ein Stück weit eine Wundertüte. Und mir sind auch schon in meinem Schulleben Eltern begegnet, die irgendwann die herausfordernde leibliche Kinder hatten und dann irgendwann vor mir saßen und sagten, warum kann ich nicht einfach zwei normale Kinder haben? Und das, man merkt, das war überhaupt nicht böse gemeint. Das war in dem Moment einfach, ja, es ist manchmal eine Herausforderung, Kinder zu haben. Und es läuft sicherlich nicht alles einwandfrei durch und ist immer alles heiter Sonnenschein. Aber so ist das nun mal. Und dafür wissen wir schon ganz viel über die Kinder oder über unseren Sohn wussten wir vorher schon einiges. Wir haben ihn kennengelernt und das Schöne, was mich dann auch immer dabei bestärkt hat, ist, dass wir auch wissen, wir haben eine Beratung an der Hand und wenn wir Fragen haben sollten, dann können wir uns dann melden. Und das haben andere Eltern, leibliche Eltern vielleicht nicht. Ist vielleicht sogar ein Bonus, den wir haben.
Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ich habe auch gerade gedacht, ja, es braucht keine Schreckgeschichten. So, ne? Jeder, der Pflegeeltern werden will, der weiß schon, ja, die werden ein Päckchen haben. Das musst du mir nicht erzählen. So, was wichtig ist, ist Aufklärungsarbeit. Und die bekommt man halt in der Vorbereitung. Und da hat man an der Stelle auch einfach Zeit, auch nach 2, 3, vielleicht auch 2 Jahren zu sagen, nee, das ist doch nichts für uns. Wir lassen es lieber, dass es die Aufgabe ist für uns. Zu groß oder sie passt nicht mehr, ne? Der andere Teil des Statements, sagtest du mit dem Rucksack voller Fragen. Du kommst mit dem Rucksack voller Fragen an und, kommst mit einem, wie war es mit dem, ich sage es einfach mal, mit einem Beutel voller Antworten zurück. Was waren das so für Fragen, die euch so umhergeisterten?
Ja, die Fragen, die ich wichtig fand zu klären und die auch geklärt wurden, waren halt eben, wie ist denn das jetzt mit dem Umgang mit den leiblichen Eltern? Wie ist das, wenn das Kind, was wir aufnehmen, noch einen gesetzlichen Vormund hat? Was haben wir jetzt eigentlich für Rechte im Genauen, ne? Also was ist denn jetzt, muss ich jedes Mal, wenn das Kind sich irgendwie dolle verletzt hat und wir ins Krankenhaus müssen, muss ich da erst den Vormund anrufen? Was ist, wenn das am Wochenende ist oder so, ne? Ich habe mir Fragen gestellt, was, also aus der Erfahrung des VSEs heraus, was es für typische Verhaltensformen von Pflegekindern gibt, die gehäuft auftreten und was da für einen Umgang vielleicht wichtig oder sinnvoll mit ist. Und das war total schön, dass der VSE auch eine Pflegemutter eingeladen hatte, die
anderthalb Jahre... Beim Workshop jetzt, ne?
Genau, in dem Workshop hatte der VSE dann eine Pflegemutter eingeladen, die ein Jahr vorher Zwillinge aufgenommen hatte. Und die dann, also, und da haben sich die Betreuerinnen und Betreuer vom VSE haben sich auch total zurückgenommen, weil die wussten, das ist jetzt der Moment, wo die Expertin, die selber Pflegekinder zu Hause hat, sich mit den baldigen Expertinnen und Experten unterhält, wo halt auch Tacheles geredet wurde, wo, genau, wo wir auch nochmal ganz genau gefragt haben, so, und wie läuft das mit dem Vormund wirklich? So, ne? Und was passiert, wenn das mit dem Vormund nicht gut läuft oder so, weil die einfach Erfahrung hatte. Und das war total wichtig.
Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Der Workshop ist passiert. Ihr habt hier an dem Haus weitergewerkelt. Farben wurden bestellt und an der Wand getragen und Boden wurde gesetzt. Und dann ging es langsam auf die Zielgerade. Und da geht es ja dann darum, auch dann konkret zu schauen, welches Kind könnte eigentlich zu euch passen? Welchem Kind könnt ihr ein Zuhause geben? Wie wurde das besprochen und was konntet ihr euch vorstellen? Gab es vielleicht etwas, wo ihr sagtet, das können wir uns nicht vorstellen, aus welchen Gründen auch immer? Wie ist es so zu der Idee gekommen, so ein Pflegekind in etwa, das könnte es vielleicht sein?
Also auch das haben wir, glaube ich, am Küchentisch hier besprochen und sind erstmal von den räumlichen Gegebenheiten ausgegangen und haben gesagt, wir wohnen jetzt nicht im Erdgeschoss, wir wohnen auch nicht barrierefrei. Das heißt, was für uns schon mal raus ist, ist in dem Sinne ein Kind mit starker körperlicher Behinderung, dem können wir kein gutes Umfeld hier bieten. Und dann haben wir gesagt, wir wären schon auch gerne Familie. Das heißt, wir würden auch gerne ein Kind aufnehmen, dem wir bei der Entwicklung helfen können, wo wir auch wissen, oder wo wir von ausgehen können erstmal, dass es eine Entwicklung vollziehen wird und nicht irgendwie vielleicht aufgrund einer stärkeren geistigen Behinderung jetzt schon klar sein sollte, okay, das wird nicht über das Level eines Zweijährigen hinauskommen. Weil wir auch sagten, wir wollen gerne Eltern sein und weniger Pfleger in dem Sinne. Ja, und ansonsten waren wir, glaube ich, relativ offen. Und dann haben wir noch ein bisschen über das Alter gesprochen und Judith, ihr sagtet uns dann, ja, je jünger die sind, desto weniger weiß man. Und desto mehr ist das nochmal eine Wundertüte. Je älter sind, desto mehr weiß man natürlich. Desto mehr bringen die aber auch irgendwie schon mit. Und ich glaube, irgendwann kam der einfach um die Ecke und hab gesagt, so, wir hätten da eins.
Naja, nee, also, okay. Ganz, ganz so.
In a nutshell.
Ja. Genau. In a nutshell vielleicht. Genau. Aber darauf, ja. Judith, das wollte ich dich gleich noch fragen. Ja, aber Magnus, du hattest doch,
glaube
ich.
Ja, also, das fällt mir jetzt erst auf, wenn ich so darüber reflektiere, ihr habt das eigentlich sehr schön gemacht. Ihr habt immer bei jedem Treffen, habt ihr immer mal so eine Perspektive neu eröffnet. Also ihr habt mal gefragt, also häufiger war das Gesprächsthema, habt ihr euch eigentlich nochmal drüber unterhalten, was ihr euch vorstellen könnt so für ein Kind? Und dann habt ihr Beispiele gegeben und habt gesagt, wie ist denn das? Also ihr lebt in einer Kleinstadt, ihr seid ein schwules Pärchen, ihr seid wahrscheinlich sowieso schon Gesprächsthema. Wie wäre es jetzt, wenn ihr ein Kind aufnehmen würdet, was auf den ersten Blick mit keinem von euch verwandt sein kann? So, wie würdet ihr damit umgehen? Und dann haben wir darüber überlegt. Dann war es, irgendwann, dann bei einem der nächsten Treffen habt ihr gefragt, ja, wie sieht's denn altersmäßig aus? Und dann haben Andreas und ich das immer diskutiert, sind damit mit den Gedanken schwanger gegangen irgendwie und haben das mit uns herumgetragen, haben das besprochen und konnten dann immer stärker ausschließen, was wir haben, was wir nicht haben wollten oder was. Und wir hatten dann die Formulierung, hatten wir dann, das trauen wir uns zu. Na? Also das, es war gar nicht mehr, das wollen wir haben oder das wollen wir nicht haben, weil das passt nicht zu, wir nehmen ein Kind auf, das wollen wir haben, das kann man im Kaufhaus machen, genau, aber nicht.
Das ist keine Kinderwunschklinik.
Genau, ja. Und dann war hier die Formulierung zwischen uns immer, das trauen wir uns zu. Und wir haben zum Beispiel im Alterskorridor haben wir gesagt, also wir sind jetzt kein Pärchen, was sagt, das muss so jung wie möglich sein. Also irgendwie, da haben wir gesagt, nö, da gibt es andere Pärchen, die sagen, wir trauen uns es nicht so gut zu, vielleicht ein Kind aufzunehmen, was schon in ein, zwei Jahren in die Grundschule kommt. Da haben wir gesagt, doch, das würden wir uns zutrauen. Wir trauen uns aber auch zu, ein Kind aufzunehmen, was erst in ein, zwei Jahren in den Kindergarten kommt. So, ne? Und dann haben wir auch gesagt, und wir trauen uns auch zu, nochmal Gesprächsthema hier in unserer Kleinstadt zu sein und auch ein Kind aufzunehmen, was auf den ersten Blick mit keinem von uns verwandt ist, weil die Hautfarbe ganz anders ist als unsere. Und ja, und da konnten wir halt eben sagen, was wir uns nicht zugetraut haben, war halt eben ein Kind aufzunehmen, was nicht selbstständig werden würde. Das, also von dem man es sofort weiß. Wir sind uns natürlich auch, nach den Beratungen waren wir uns auch einig darüber, dass es natürlich Vorkommnisse geben kann im Leben, die das verändern. Zum Beispiel, das haben wir auch in der Anbahnung gelernt, nicht in der Anbahnung, sondern in der Vorbereitung haben wir das gelernt. Heute schmeißen wir mit so Fachausdrücken wie FASD oder so, schmeißen wir um uns. Das ist für uns total klar, das ist das fetale Alkoholsyndrom. Und das kann über Beeinträchtigungen durch den Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft entstehen. Das mussten wir in der Vorbereitung natürlich erstmal lernen. Und ich weiß auch noch, wie ich die ersten Male immer dachte, hä, ist das jetzt FASD, ist das FSAD, wo kommt jetzt das D hin und so weiter. Ne? Aber das sind ja auch Sachen, wo wir auch gemerkt haben, ja, wir werden immer sicherer im Umgang mit Themen, die häufiger vielleicht Kinder betreffen, die den Pflegekindstatus haben.
Und ich glaube tatsächlich, dass wir immer nachfragen oder nachgefragt haben, das ist auch einfach dem geschuldet, dass das ein Prozess ist. Also wir haben uns ja nicht zur Vorbereitung ausschließlich getroffen, um Informationen weiterzugeben und Frontalunterricht zu machen, sondern es ging ja auch darum zu schauen, was macht das mit euch und was verändert das an euren Bildern und Vorstellungen im Kopf. Und das kann sich verändern. Also wir haben auch Vorbereitungen gemacht, wo Leute am Anfang sehr klar hatten, wie ein Kind sein soll, was in diese Familie einzieht. Und im Laufe der Vorbereitung hat sich dieses Bild verändert. Entweder hat sich das erweitert oder nochmal verengt. Das ist ja beides möglich. Und ich finde, dafür ist die Vorbereitung auch da. Einfach um zu schauen, irgendwie, wie geht dieser Prozess für uns weiter. Und der ist ja relativ offen. Und ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir es jedes Mal gefragt haben, aber jetzt, wo ihr es sagt, wir machen das tatsächlich immer, Theresa und ich, dass wir fragen, so, wie sieht's gerade aus, was hat sich getan in der Zwischenzeit? Und ich glaube, die Zeit zwischen den Vorbereitungsterminen ist genauso wichtig wie die Vorbereitungstermine selbst. Also das, weil das was auslöst bei den Leuten.
Könnt ihr das unterschreiben?
Ja.
Also inwiefern habt ihr das jeweils nachbesprochen? Oder was hat das ausgelöst, so ein Treffen und ja halt neue Perspektiven?
Naja, also man hat auf jeden Fall Gedankenimpulse und die man dann mitnimmt in die nächste Zeit, wo man dann vielleicht auch nochmal konkret in Situationen schaut, bei unseren Neffen und Nichten, dann schaut man sich da im Prinzip die verschiedenen Altersgruppen vielleicht mal an und krass, guckt, okay, ja. Kann ich mir das gerade in der Situation vorstellen? Und dann denkt man, ja, kann ich mir wohl vorstellen? Und dann haben wir das dann nächstes Mal wieder nachbesprochen und habe gesagt, okay, dann müsst ihr aber das und das und das auch bedenken. Das würde dann damit zusammenhängen und dann sagt man, ja, okay, vielleicht denken wir nochmal drüber nach und schauen uns das nochmal ein bisschen genauer an. Und ja, man hat halt immer so ein quasi, ja, Hausaufgabe will ich nicht nennen, aber man hat irgendwie etwas, was man in der Zwischenzeit mitnimmt und mehr oder weniger unterbewusst oder auch präsent mit sich in seinem Leben, ja, die Umgebung um sich herum scannt quasi und guckt, was begegnet mir da und kann das für mich eine Bedeutung haben. Und welche Bedeutung hat es für mich?
Wir haben wirklich angefangen, exzessiv zu beobachten, bei deinem Bruder und bei meiner Schwester. So, und Autofahrten, die wir gemeinsam hatten, ne, da wurde das dann alles immer aus Brettchen. Also es wurde alle immer so, das wurde dann so besprochen. Und wie würden wir das denn machen? Und was hat uns gefallen? Was würden wir so übernehmen? Was würden wir anders machen? Ja, weil du hast eben gesagt, dass Judith und Theresa uns diese Gedankenanstöße gegeben haben. Und das ist wirklich so. Es kommt etwas ins Rollen. Und mal schwingt das stark im Vordergrund. Und ja, und dann war Andreas, musste halt nur warten, bis die Fragen aus mir rausgepurzelt sind bei den Autofahrten. Und mal war das eher im Hintergrund. Und aber die Autofahrten in dieser Zeit, immer von Köln ins Münsterland, von unserer Wohnung zur Baustelle und so, die haben wir dafür immer genutzt.
Da hat man Zeit an der Stelle. Du hattest gerade gesagt, und dann kam der Anruf, also das quasi dann der ganze Prozess in a nutshell. Judith, wie war das denn an der Stelle? Also ihr hattet langsam eine Idee, was für ein Kind sie sich vorstellen könnten, was sie hier ins Haus aufnehmen. Wie ist es dann weitergegangen? Dann warst du ja am Zug, zusammen mit Theresa wahrscheinlich.
Genau, also wir haben die Genogrammarbeit gemacht mit den beiden. Dann haben wir das Profil geschrieben oder Theresa hat das geschrieben. Ich habe es gegengelesen. Wir haben das euch nochmal vorgestellt, ob das für euch passend ist, wie wir euch beschreiben, was wir auch beschreiben.
Fürs Jugendamt.
Genau, also fürs Jugendamt wird eben ein Profil erstellt über die Familie, die sich ein Kind vorstellen kann. Und da wird die Familie vorgestellt, aber auch, wo die Ressourcen der Familie liegen und welches Kind gut passen könnte. Und ich war gerade in einem anderen Anbahnungsprozess mit einem anderen Kind und die Dame vom Jugendamt sagte, es ist so schwierig gerade, ich habe einen anderthalbjährigen Jungen, für den wir keine Pflegefamilie finden. Und Ich weiß nicht, sofort wart ihr in meinem Gehirn und Theresa und ich haben uns kurz geschlossen, haben euer Profil ans Jugendamt geschickt und ich wollte gerade sagen, der Rest ist Geschichte. Aber wir hatten noch einen Vorbereitungstermin, ne?
Und das war so krass. Es war im Januar. Und wir haben gedacht, so unser Zeitplan war, wir fahren in den Osterferien nochmal schön in den Urlaub, so als Pärchen. Und nach den Osterferien, dann wird's ernst. Und normalerweise, wenn Theresa und Judith immer hier reinkamen, haben wir immer so, also die Termine waren immer so anderthalb Stunden, aber die erste halbe Stunde erstmal ein Stück Kuchen und erstmal einfach nur quatschen. Wie geht's uns alles und so, ne? Und ich weiß doch, ihr seid reingekommen und ich habe noch den Andreas angeguckt und dachte, was ist denn heute los? Die saßen so vor den Kuchenstücken und das war so, und sie guckten sich so an und ich dachte, hä? Und dann sagtest du, wir müssen mit euch reden.
Und eigentlich soll es ja nur darum gehen, die Profile zu vervollständigen.
Ja, stimmt.
Die waren noch gar nicht fertig. Das war eigentlich nur ein rein formaler Termin.
Stimmt.
Okay, also letzte Feinarbeiten daran. Und was ist dann passiert?
Und dann sagtest du, wir müssen mit euch reden.
Wir haben uns vorgenommen, wir sagen nichts, bevor wir nicht alles abgearbeitet haben. Und es war so eine Anspannung zwischen Theresa und mir. Und irgendwann habe ich dann anscheinend gesagt, wir müssen mit euch reden. Genau. Und dann haben wir euch das Profil von dem Jungen vorgestellt. Bisschen früher als geplant. Genau, im Januar. Und dann habt ihr gesagt, wir könnten uns das vorstellen.
Richtig.
Ja.
Und dann musste das alles rückbesprochen werden, weil dann musste mit dem Jugendamt gesprochen werden, mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst.
Und mit dem Vormund.
Mit dem Vormund. Und dann dauerte es fast, also mehr als 3 Wochen, bis wir dann unseren Sohn kennenlernen konnten. Und in diesen 3 Wochen bin ich an keinem Kinderwagen vorbeigegangen, ohne zu denken, so. Ja. So. Ja. Mhm.
Es war der 13. Februar 2024 übrigens.
Genau.
Ein Tag vom Valentinstag.
Mhm, richtig. Und ja, und dann haben wir unseren Sohn kennengelernt in einer ganz besonderen Situation. Also es war
ganz anders, als wir es normalerweise machen. Also eigentlich machen wir Blind Dates, dass die angehenden Pflegeeltern das Kind erstmal sehen, ohne dass das Kind weiß, das sind Menschen, die eventuell mich aufnehmen werden. Und da war irgendwie alles anders. Ich weiß gar nicht mehr, warum das anders war, aber wir sind zusammen zu der Bereitschaftspflegefamilie gefahren, sind da zu dritt aufgelaufen. Es gab noch 2 Kolleginnen vom Jugendamt, aus dem Pflegekinderdienst, die mit dabei waren. Und es war ein Riesenbahnhof.
Die Vormund war auch da.
Also ein, puh.
Es waren echt viele.
Das zweite Bereitschaftspflegekind war noch da.
Und genau.
Die Eltern und die Kinder sind auch noch kurz vorbeigekommen.
Die leiblichen Kinder, genau. Kinder. Der Bereitschaftspflegefamilie. Und das war
volles Haus.
Ja.
Was konntet ihr denn da überhaupt von dem Kind sehen und kennenlernen? Das ist ja.
Also in der Vorbereitung, und das habe ich immer so abgetan, ne? In der Vorbereitung habt ihr uns immer gesagt, wir nennen es nicht umsonst Blind Date, weil ihr müsst euch in das Kind verlieben. So. Und da muss eine Bindung zu spüren sein. Und was mich ganz dolle erleichtert hat in der Vorbereitung war, dass du immer gesagt hast, und wenn es nicht ist, dann wird es für uns erst richtig, dann fordert ihr uns heraus, dann, also habt ruhig, nur weil wir euch ein Kind vorstellen, heißt es nicht, dass wir euch auch nicht auch Kind Nummer 2 oder Nummer 3 vorstellen. Das heißt, das war die konsequente Weiterführung von nicht ihr müsst zum VSE, müsst irgendwie in eine Form des VSEs passen, sondern der VSE schaut, wie er zu euch passt. Und da haben unsere Beraterinnen haben halt klar gesagt, und wenn es das nicht ist, dann haben wir uns vertan, dann wissen wir aber mehr fürs zweite Kind, worauf wir achten müssen, um es euch vorzustellen. Und deswegen war das für mich so erleichternd, weil ich saß natürlich aufgeregt im Auto und dachte, Scheibenkleister, was ist denn jetzt, wenn das total in die Hose geht? Und dann habe ich mich aber daran erinnert und dachte, ja, selbst wenn es in die Hose geht, Judith und Theresa kommen wieder. Und dann werden sie, auf jeden Fall eine andere Akte dabei haben von einem anderen Kind. Und dann saß ich so im Wohnzimmer und dann spielte da unser Pflegesohn und ging direkt auf Andreas zu, gab ihm ein Bilderbuch. In mir prallte so der Neid hoch und ich war so, okay. Aber es war gut. Und hinterher saßen wir im Auto, haben einmal tief durchgeatmet, weil wir auch dachten, ja, also als Lehrkräfte sind wir ja auch schon so Prüfungssituationen und so durchaus gewohnt, aber es war auch für uns eine Herausforderung. Aber wir waren uns sehr sicher, ja, dieses Kind möchten wir auf jeden Fall kennenlernen. Theresa und Judith haben uns da sehr gut eingeschätzt und diesen Weg möchten wir weitergehen.
Jetzt habe ich aber gehört, dass es doch auch Momente gab, wo gerade du, Andrea, so ein bisschen unsicher warst. Ist das der richtige Weg? Könnte man es vielleicht kalte Füße nennen? Was ist da passiert an der Stelle?
Naja, also wir hatten ja diese 2 Jahre Vorbereitung und letztendlich muss man ja sagen, sind diese 2 Jahre Vorbereitung Theorie. Man redet über Theoretisches, was wäre wenn, was könnte sein und wie könnte sich das entwickeln. Und dann wurde es halt plötzlich konkreter. Und ich habe dann auch an diesem Abend gedacht, ja, kann ich mir vorstellen grundsätzlich erstmal. Also ich habe gesagt, ja, würde ich gerne mal kennenlernen und schauen, wohin es geht. Und dann wurde es ja auch da immer konkreter und letztendlich ist man dann irgendwann an dem Punkt, wo man sagen muss, ja, quasi, wir wollen dieses Kind aufnehmen. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Kaufhaus-Analogie, die du vorhin schon aufgebracht hast. Ein Kind aufnehmen heißt nicht, gib dann nach 2 Wochen zurück, weil ich sage, nee, war jetzt doch nichts, hier, bitteschön, kannst du wieder haben. Das ist eine Entscheidung, die ja doch schon sehr langfristig tragend ist, also die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und da hatte ich plötzlich ganz schön Respekt vor dieser Entscheidung.
Und ich finde das völlig normal. Ich glaube, das habe ich auch direkt gesagt. Also das kennen ja auch leibliche Eltern, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, dass man denkt, oh verdammt, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Ich hatte doch vorher ein schönes Leben. Und ich finde das unabhängig vom Pflegekind-Dasein normal. Normal ist immer so ein doofes Wort, aber völlig nachvollziehbar, dass man da am Anfang so denkt, oh verdammt, mein Leben ändert sich, will ich das wirklich? Und das ist, ich fand das total sympathisch, dass ihr das dann auch sofort zurückgemeldet habt. Und das, da habe ich gedacht, wow, die möchte ich auch weiter begleiten, wenn das Kind da ist. Also ich glaube, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, das, wie ich euch in der Vorbereitung kennengelernt habe, bestätigt sich gerade. Ne? Also dass ihr wirklich auch sagt, wir möchten unser Leben zur Verfügung stellen und dafür sagen wir wirklich ehrlich, was bei uns los ist. Und das fand ich, also dafür kann ich mich nur bedanken. Das war total hilfreich für mich und genau, hat mir meinen Job leicht gemacht.
Ja, und ich glaube, es ist einfach auch ganz, ganz wichtig, auch für das Kind. Also wenn das keine feste und sichere Entscheidung ist, dann merkt das Kind früher oder später auf jeden Fall. Was hat dir denn geholfen, um wieder sicherer zu werden und zu sagen, ja, wir machen das?
Ich habe Gespräche geführt mit Familie, mit Freundinnen und Freunden und gefragt, ja, wie war das bei euch? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Da kam zum Teil die Antwort, nee, wir haben uns keine Gedanken gemacht, das war einfach so oder das war irgendwie selbstverständlich. Ich denke an das Gespräch mit meinem Papa, der sagte, nee, das war damals einfach so, da macht man sich keine Gedanken darüber, das gehörte dazu. Und dann denke ich, okay, gut, das ist auch eine Art und Weise. Dann gab es ich habe mehrere Gespräche geführt und naja, eigentlich haben wir uns da nie groß Gedanken gemacht, wo ich sagte, ja, okay. Und dann habe ich aber doch noch mit Leuten gesprochen, die sagten, ja, wir haben uns auch Gedanken drüber gemacht. Ich habe mit einem guten Freund von mir gesprochen, der hat das Ganze nochmal aus der pädagogischen Theorieperspektive durchdacht. Und da dachte ich, ja, das klingt irgendwie logisch. Und da schön, dass andere Leute auch diese Gedanken haben oder anscheinend ja vor dieser Frage standen und dass das nicht völlig unnormal ist oder dass das vielleicht nicht auch ein schlechtes Zeichen, hätte ja auch ein schlechtes Zeichen sein können. Ich sage, boah, dass ich diesen Gedanken habe, heißt vielleicht, dass das gar nicht die richtige Idee wäre und wir das eigentlich besser lassen sollten. Und da, finde ich, hilft es dann, wenn andere Leute sagen, nee, das haben wir auch schon gehabt und das gehört irgendwie auch ein Stück weit dazu.
Ich habe gerade jetzt noch an den Spruch von eben gedacht, habt ihr euch das gut überlegt? Ja, aber sowas von. über 2,5 Jahre, wahrscheinlich wesentlich länger als die meisten aller Eltern. Wie ging es denn dann weiter? Dann kam es zu dieser Anbahnungsphase, das heißt, ihr habt das Kind nach und nach näher kennengelernt. Wie war das bei euch?
Genau, also erstmal ist nach dem ersten Treffen, das wir hatten, nochmal wieder eine Woche ins Land gegangen, wo wir dann auch nochmal überlegen sollten, wollte er da jetzt weiter drin einsteigen in den Prozess oder nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir. Und dann waren wir am Anfang so zweimal die Woche da für 2-3 Stunden überhaupt, um ihn mal kennenzulernen, damit er uns überhaupt mal ja, wahrnimmt in dem Sinne. Und mal waren wir zu zweit da, mal waren wir alleine da, je nachdem, wie es auch mit unserer Berufstätigkeit so zusammenpasste. Und dann hat sich das mit auf Dauer gesteigert. Dann waren wir dann irgendwie nicht mal nur 2 Stunden da, sondern waren wir irgendwann 4 Stunden da. Dann waren wir irgendwann mit ihm auch mal draußen eine Runde spazieren, alleine, ohne die Bereitschaftspflegemutter. Dann waren wir auch nicht mehr nur 2-mal die Woche da, sondern irgendwann waren wir 3-mal die Woche da, irgendwann waren wir 4-mal die Woche da, irgendwann am Ende waren wir 5-6-mal die Woche da, irgendwann war er dann auch mal, haben wir ihn morgens abgeholt und sind zu uns gefahren oder haben ihn auch nachmittags abgeholt und haben ihn dann mit zu uns genommen, damit er hier das schon mal kennenlernt und haben ihn dann abends zurückgebracht, haben ihn dann nochmal ein Buch vorgelesen, haben ihn dann ins Bett gebracht und sind dann wieder gefahren und haben ihn dann manchmal am nächsten Tag nachmittags wieder abgeholt und das Gleiche dann wieder gemacht. Und das hat sich dann insgesamt über ungefähr 3 Monate, 4 Monate?
16 Wochen.
Ja, hat sich über 4 Monate. Das hat sich dann insgesamt über, ja, 4. Ja,
oder doch. Von Februar bis Ende Mai.
Ist das ja, stimmt. Februar, ja, stimmt.
Genau.
Ja.
Also insgesamt hat sich es am Ende so über 3 Monate gestreckt.
Dazu muss man wissen, dass der Sohn von Andreas und Magnus quasi von Beginn an, also am 2., 3. Tag nach seiner Geburt, in die Bereitschaftspflegefamilie gezogen ist und sich da halt auch wirklich gebunden hat. Und jetzt sind wir wieder beim Bindungstyp, auch sicher gebunden war. Das heißt, es war für uns von Anfang an klar, wir müssen diese Bindung nicht lösen, aber wir müssen eine gleichwertige Bindung oder Beziehung zumindest erstmal am Anfang schaffen zwischen Andreas, Magnus und ihrem Sohn oder ihrem zukünftigen Sohn. Wobei das war relativ schnell euer Sohn, ne? Also gefühlt und für mich auch. Und da wussten wir, es wird ein längerer Prozess werden für alle Beteiligten, nicht nur für das Kind, sondern auch für die abgebenden Bereitschaftspflegeeltern, die eben dieses Kind auch wirklich in ihr Herz geschlossen hatten und sehr geliebt haben und trotzdem auch wussten, wir werden ihn wieder abgeben. Und ich glaube, das war uns sehr klar am Anfang. Ich war bei den Treffen ja nicht dabei. Ich glaube, bei einem Treffen war ich mal mit dabei. Aber wir standen immer im Kontakt, und damit ich halt auch weiß oder angeschlossen bin und weiß, wie geht's euch damit? Gibt es irgendwelche Störungen auf irgendeiner Ebene? Gibt es irgendwas, wo ihr Fragen habt oder wo ihr sagt, das geht zu schnell, das geht zu langsam? Und das, glaube ich, war ganz gut, dass wir da auch immer im Kontakt waren.
Ja, was sehr, sehr sinnvoll war, wir sind auch in die Anbahnung gegangen mit dem Bewusstsein, die Bereitschaftspflegeeltern und wir ziehen an einem Strang. Wir wollen nämlich das Beste und das Wichtigste und Schönste für unseren Sohn. Und wir haben auch darüber gesprochen, ihr habt uns auch, oder du hast uns auch mal ins Gedächtnis gerufen, ja, das sind jetzt Eltern, Bereitschaftspflegeeltern, die ihren, das war ja auch ihr Sohn, nach 2 Jahren abgeben und ihr seid Eltern, die ihren Sohn aufnehmen. Und das sind zwei Wege, die sich kreuzen. Und wir waren da in diesem Weg, waren wir genau auf dieser Kreuzung. Und das war immer auch sehr hilfreich, sich daran zu erinnern, auch die Bereitschaftspflege macht alles, was sie tut, aus Liebe. So, und das war, das hat immer wieder geholfen, weil natürlich, wir haben in diesen 3 Monaten, haben wir über 4000 Kilometer auf der Straße verbracht, weil es waren immer, ne, also zum Teil sind wir immer 4-mal hin und zurück gefahren, um da hinzukommen, abzuholen, wieder zurückzufahren, wieder hinzubringen und wieder alleine nach Hause zu fahren, so, ne, und das war unheimlich viel Zeit und unheimlich viel Aufwand, aber wir wussten zu jedem Moment, warum wir es machen und wir wussten, wenn wir das irgendwie vergessen sollten, dann können wir Judith anrufen und dann ruft sie uns das nochmal ins Gedächtnis oder eine Sprachnachricht schicken und dann kriegen wir eine Antwort.
Ja, ja, das mit der Kreuzung finde ich ein gutes Bild und ich dachte gerade so dieses Jahr, dass man die Weichen an der Stelle richtig stellt und das dauert einfach ein bisschen Zeit, gerade bei so einem gebundenen Kind wie eurem Sohn. Aber dann ist es dann doch irgendwann passiert und das euer Pflegesohn ist die erste Nacht hier eingezogen oder den ersten Tag hier eingezogen und hat die erste Nacht verbracht. Wie war es für euch?
Ich glaube, die erste Nacht war entspannt.
Ich glaube, ich habe die Sprachnachricht noch von euch, wie die erste Nacht war.
Ja, es war auf jeden Fall, also es war auf der einen Seite vertraut, weil wir ihn natürlich auch schon eine Weile kannten und er ja auch schon Mittagsschlaf hier gemacht hat und auch schon tageweise hier zu Besuch war. Gleichzeitig war es natürlich irgendwie doch was völlig Neues, weil man jetzt wusste, okay, den bringen wir jetzt nicht mehr zurück und der bleibt jetzt hier. Und der bleibt jetzt nicht hier nur 2 Tage, sondern der bleibt jetzt hier dauerhaft. Und dann muss man sich natürlich irgendwie dann doch nochmal anders in so einen Alltag reinfinden, weil jetzt hat man halt auch den gesamten Tag und holt ihn nicht erst nach dem Frühstück ab und bringt ihn zum Abendessen zurück, sondern jetzt ist das Gesamtpaket dabei.
Heute, vor 4 Monaten, ist die erste Nacht vorbei gewesen. Und als ihr es jetzt gerade so erzählt habt, ist mir nochmal eingefallen, wie schön die Bereitschaftspflegefamilie auch den Abschied gestaltet hat. Ne? Also da haben wir auch nochmal gesehen, mit wie viel Liebe unser Sohn da verabschiedet wurde. Es waren alle Familienmitglieder da, wir haben gemeinsam Waffeln gegessen und Andreas und ich hatten im Auto noch ein bisschen Angst, ob dieses Waffelessen, ob wir überhaupt essen können oder ob wir alle weinen. Aber wir konnten alle essen, weil es war für alle Menschen da am Tisch klar ersichtlich, dass es gut weitergeht, dass die vergangene Zeit gut und wichtig war und dass dass es jetzt gut und wichtig und richtig weitergeht.
Bekomme ich noch eine Gänsehaut. Also ja. das muss ich nochmal sagen, ja. Es war wirklich ein Anbahnungsprozess, wo ganz viele Menschen, also viele Erwachsene, nämlich die Bereitschaftspflegeeltern und ihr, aber auch deren leibliche Kinder, alle an einem Strang gezogen haben. Und ich hatte in dem Zeitraum, also ihr habt ja wirklich unglaublich viel Zeit miteinander verbracht, ihr habt Feiertage zusammen verbracht etc. Und ich hatte immer das Gefühl, es bildet sich der Kreis wird größer um euren Sohn herum, um dann eben hier hinzuwechseln und dieser Teil der Familie dann den zu leben. Und das war schon echt, also wenn ihr das berichtet habt, aber auch, ich habe da ja auch mal Treffen von euch oder ein Treffen miterlebt, wenn die Bereitschaftspflegemutter berichtet hat, das war einfach wirklich richtig schön zu sehen, wie ihr alle um dieses Kind herum wart und das Kind im Blick hatte. Das war schon echt schön.
Und wie du gerade sagst, Großfamilie, ne? Also in Familien gibt es auch Reibung. Mhm. Es gab auch Reibung. Also ich werde nie vergessen, weil du sagst, es ist Feiertag. Vor einem Feiertag waren die Bereitschaftspflegeeltern hier und wir kennen das ja so, wir haben ja eben gesagt, wir vergleichen ja auch den Erziehungsstil mit unseren Geschwistern und mit denen haben wir ganz lange zusammengelebt. Und das finden wir auch Sachen, wo wir sagen, naja, die würden wir anders machen und die sicherlich auch bei uns. Und genauso war es natürlich auch bei den Bereitschaftspflegeeltern. Die haben auch Sachen hier gesehen, wo sie dachten, okay, wenn wir bestimmen dürften, würden wir das anders machen. Und es gab auch den Punkt, dass sie uns das gesagt haben. Und dann sind wir am nächsten Tag da wieder hingefahren und dann öffnete die Bereitschaftspflegemutter die Tür, lachte und sagte, ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass ihr nicht kommt. So, ne? Aber sie lachte dabei und wir konnten auch lachen. Ne? Weil das war für uns alle eine Situation, die uns nahegegangen ist. Aber wir wussten halt auch diese Situation muss es geben, weil wir für unseren Sohn auf allen Seiten das Schönste und das Richtigste wollen. Und dann passiert Austausch halt eben auch mal mit Reibung.
Ja, und ihr habt euch über einen gewissen Zeitraum wildfremden Menschen so anvertraut und habt Tage und Nächte mit denen verbracht. Natürlich muss es an der Stelle reiben und vor allem, dass sie da wirklich quasi in die intimsten Sachen des Familienlebens quasi einen Einblick erhält. Und das kann ich, ja, dass da Reibungspunkte gibt, ist ja vollkommen logisch.
Ja,
und
da
ist
auch nochmal
wichtig. Ja, aber schön, wie ihr es besprochen habt.
Das ist auch nochmal wichtig. Wir Pflegeeltern machen unsere Wohnung transparent für das Jugendamt, für den VSE und so. Aber die Bereitschaftspflegeeltern, die haben ihr Haus für uns ja vollkommen transparent gemacht. Die haben über 3 Monate hinweg, wir haben uns bei denen ständig durchs ganze Haus gespielt. Also wirklich, die hatten oben im Dachboden ein Spielezimmer, neben deren Schlafzimmer, bis unten in den Keller. Da hatten sie einen Tobekeller und im Garten und so. Ne? Und das haben die, da gibt es nicht viele Familien, die das so einfach sagen würden. So, und das haben die aber für uns getan. Und das auch nochmal ein großer Respekt und ein großer Dank von unserer Seite, weil hätten die ab Woche 2 gesagt und übrigens, ihr könnt nur hier im Wohnzimmer sein, dann wäre die Anbahnung wahrscheinlich nicht so natürlich verlaufen, weil wir immer eingeschränkt gewesen wären. Aber sie haben gesagt, nee, auf geht's. Wenn hier unser Sohn da spielen möchte, dann geht mit dem mit. Es ist auch wichtig, dass der Treppen läuft und dann geht's halt hoch oder runter. Und das haben die auch wirklich, wirklich aus Liebe getan.
Und ich glaube, ein entscheidender Punkt war noch so, der mir im Nachgang so in Erinnerung ist, die Entscheidung, die Kontakte irgendwann nicht mehr in den Haushalt der Bereitschaftspflegefamilie durchzuführen, sondern zu sagen, euer Sohn muss auch den Alltag bei euch erleben und muss hier Alltag mit euch erleben. Und dass wir dann besprochen hatten, auch mit der Bereitschaftspflegefamilie, dass die Kontakte vor allen Dingen bei euch im Haus stattfinden. Ich glaube, das war nochmal so der... Also ich habe so ein Bild vor Augen, als würde die Verantwortung langsam rüberwandern zu euch. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, an dem das dann auch klar war, jetzt liegt's bei euch, ne? Und ihr entscheidet die vielen Punkte. Und ich habe da auch gemerkt, die Bereitschaftspflegemutter hat dann eher nochmal Hinweise gegeben oder Anmerkungen oder Anregungen gegeben, aber nicht mehr Dinge gesetzt, sondern hat die euch überlassen.
Ja, das ist ein Prozess. Wirklich ein Prozess, ein sehr intensiver Prozess. Ja, und jetzt lebt seit 4 Monaten euer Pflegesohn bei euch.
Beste Entscheidung unseres Lebens. Wirklich. Also wir haben uns, vor ein paar Wochen standen wir hier in der Küche und da habe ich zu Andreas gesagt, also das ist die beste Entscheidung unseres Lebens. Und dann hat Andreas genickt und hat gesagt, naja, also die beste Entscheidung unseres Lebens war, dass wir uns beide gedatet haben. Und dann war ich so,
Das war die Voraussetzung. Das war der erste Stein.
Und das spiegelt euch beide so wieder. Also ich finde, dieser ganze Prozess spiegelt euch beide in euren Persönlichkeiten so wieder. Und ja, das ist auch so typisch Magnus und Andreas.
Ja, wie hat sich denn seitdem euer Leben verändert?
Was hat sich nicht verändert? Nein, also es hat sich alles verändert. Also man, ganz banal erstmal hat sich bei mir verändert, dass ich jetzt in Elternzeit bin. Ich kannte das bis jetzt nicht. Bis jetzt bin ich immer jeden Tag arbeiten gegangen und dann plötzlich nicht mehr. Und beziehungsweise jetzt hat sich die Arbeit verändert. Jetzt ist da ein Kind, das betreut werden möchte den Tag über. Und ich finde immer wieder spannend. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht hatte, okay, jetzt ist er angekommen. Jetzt haben wir so einen Rhythmus gefunden. Und dann ist man 2 Wochen weiter und guckt zurück und denkt sich, nee, war doch noch nicht so weit. Aber jetzt ist es soweit. Und dann 2 Wochen später denken wir wieder, na, vielleicht doch noch nicht, aber jetzt. Und das ist so ein fortlaufender Prozess. Es verändert sich einfach, es verändert sich alles. Der Tagesablauf, man muss sich erstmal reinfinden. Wie schläft er, wann schläft er?
Schläft er,
genau. Was tun wir nicht? Ist ja auch nochmal, was funktioniert vielleicht nicht so gut? Worauf reagiert er? Was macht ihm Spaß? Was macht ihm Spaß, was er aber nicht darf? Wie kann ich das verhindern? Wie müssen wir vielleicht unsere Wohnung auch umdekorieren oder umräumen, damit man gewisse Situationen einfach von vornherein verhindert und nicht ständig Nein sagen muss, sondern vielleicht denkt, okay, ich muss die Glaskaraffen nicht auf Kinderhandhöhe deponieren, sondern vielleicht stelle ich sie einfach oben in den Schrank und dann packe ich unten Stifte rein, da kann auch nichts kaputt gehen.
Ich finde auch, also Prioritäten haben sich verändert, ne? Also vorher hatte ich nie ein Problem damit, länger auf der Arbeit zu bleiben, weil Andreas hat das ja verstanden. Heute läuft, wenn ich nicht mehr auf der Arbeit sein muss, läuft bei mir so eine Uhr ab und ich denke, jetzt verpasse ich schon wieder eine Minute, die ich eigentlich mit meinem Sohn und Andreas verbringen könnte. So ein ganz bildlicher Vergleich ist, bevor unser Sohn bei uns in die Familie gekommen ist, war mein Handy-Akku am Ende des Tages leer, weil ich gesurft bin und weil ich telefoniert habe und so. Heute ist es so, dass ich häufig abends mein Handy ans Ladegerät stelle oder stecke und da sind dann noch 58% Akku drauf, weil ich einfach, ja, ich habe Wichtigeres zu tun, als bei Instagram zu sein. Und ich habe Wichtigeres zu tun, als 14 Mal täglich bei der Tagesschau-App zu gucken, was sich gerade getan hat. Aber ganz viele Leute haben uns vorher gesagt, geht noch einmal schön essen. Ich bin auch vorher in meinem Leben jetzt nicht 26 Mal im Jahr essen gegangen, sodass ich das vermissen könnte. Mir hätte mal jemand sagen sollen, lies noch einmal ganz in Ruhe Zeitung oder geh noch einmal ganz in Ruhe duschen. So, das sind Dinge, die sich total verändern. Zähne putzen, auf Toilette gehen, so, ne? Genau, das sind, also alle Eltern, die das jetzt hören und alle interessierte Eltern, geht noch einmal ganz, ganz entspannt ins Badezimmer. Das hört dann für eine Zeit lang auf.
Es kommt aber auch zurück.
Ja, genau. Deswegen nur eine Zeit.
Glaube ich auch.
Und irgendwann kommt auch die Zeit, da kommst du nicht mehr ins Badezimmer rein.
Habt ihr mehrere Badezimmer?
Ja. Ja,
dann lässt sich das ja organisieren. Was sind so besonders schöne Momente gewesen in den letzten 4 Monaten?
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also ich finde grundsätzlich gibt es so viele schöne Momente, wenn man merkt, dass er sich hier wohlfühlt, dass er Spaß hat. Man tobt mit ihm rum, man singt ihm was vor und er lächelt einen an und freut sich einfach darüber, dass man da ist und dass man was mit ihm unternimmt. Und ja, ich finde, wenn er zufrieden wirkt, dann finde ich, ist das ein wunderbarer Moment. Und man selber auch zufrieden ist, man denkt, oder dann ist man zum Teil auch erst zufrieden. Manchmal bin ich total genervt von irgendwas, was er macht, und dann kommt er mit so einem Liederbuch angetapst in der Hand und sagt irgendwie Buch, und dann weiß ich, okay, wir singen jetzt ein paar Lieder und danach ist eigentlich auch alles wieder gut, weil dann sitzt er da, strahlt einen an und freut sich, dass man zum 50. Mal heute Frère Jacques singt. Und dann denkt man, ja, das ist doch super, toll. Highlight des Tages abgehakt, manchmal kommen da noch ein paar hinterher. Also es ist wirklich schön.
Ich könnte ständig Andreas und unseren Sohn beim Spielen beobachten. Und jedes Mal, wenn ich die beiden beobachte, denke ich so, wären wir nicht verheiratet, ich würde dich jetzt fragen, ob du mich heiraten möchtest. Und ein Moment, der sehr, sehr wertvoll ist, und ich hoffe, dass ich ihn niemals vergessen werde, da werde ich auch jetzt schon wieder emotional, wenn ich den sage, ist, als ich das erste Mal gesagt habe, das ist unser Sohn. Boah, das kam einfach so aus mir raus und das war so schön, weil ich da verstanden habe, den Andreas liebe ich, weil er so ist, wie er ist. Und unserem Sohn liebe ich, weil er ist. Das hat mir nochmal so eine neue Art von Liebe gezeigt. Ich dachte vorher immer, ich würde das verstehen, was elterliche Liebe bedeutet. Und ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe das erst jetzt, weil es gibt noch eine so tiefe Art von Liebe, da braucht es keine Gegenleistung für. Die ist einfach. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, diese Art von Liebe ist nur Eltern vorbehalten. Und dass ich diese Situation so häufig erleben darf, dafür bin ich so dankbar. Und deswegen war das die beste Entscheidung unseres Lebens.
Das geht tief.
Ach, Mensch.
Einmal nochmal durchatmen. Ich habe es gerade, als ich euren Pflegesohn kurz gesehen habe, habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Habt ihr schon so Ideen, gibt es so ein Ding Papa und Papi oder wie ihr euch nennt, wer ist wer und ist das überhaupt schon so? Also wie unterscheidet er euch?
Sensibles Thema.
Aha. Wir wollten beide Papa heißen. Also haben wir es wie alle wichtigen Entscheidungen mit Schnick, Schnack, Schnuck gelöst.
Mit Brunnen oder ohne Brunnen?
Ohne Brunnen.
Ohne Brunnen.
Fantastisch.
Ja.
Und ich habe gewonnen.
Ich bin Papi.
Und ich würde ja so lachen, wenn euer Sohn sich umentscheiden würde und von sich aus plötzlich Papa zu Magnus sein würde und Papi zu Andreas. Weil dann, ja, das könnte ja auch passieren.
Aber hat er nicht. Also er hat jetzt vor 10 Tagen hat er jetzt wirklich angefangen. Also vorher war er so wirklich zu beiden Papa. Ne? Und vor einer guten Woche, 10 Tagen, saßen wir beide im Auto, unser Sohn und ich. Und dann hat er immer wieder mich angeguckt durch den Rückspiegel und Papi gesagt. Und da habe ich natürlich reagiert und habe mich gefreut und so. Und dann haben wir das besiegelt. Das wäre meine letzte Chance gewesen. Hätte ich immer sagen können, der Andreas ist doch gar nicht hier. Der sitzt doch gar nicht im Auto.
Dann hätten wir ein neues Beratungsthema gehabt.
Und man sieht an der Stelle, Entscheidungsprozesse laufen ab jetzt zu dritt bei euch.
Ja, mhm. Ja, also ich sage jetzt auch immer, das muss ich mit meinen Männern besprechen. Ja. So, ne? Und das ist auch immer schön.
Super. Ihr beiden, ich danke euch vielmals für dieses Interview. Dir natürlich auch. Es hat mir echt super viel Spaß gemacht, euch und eure Story zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke.
Das war das Gespräch mit den Pflegevätern Magnus und Andreas und meiner Kollegin Judith Wilbert. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Bindungstypen eingehen, was Thema in diesem Interview war. Das Wissen um die verschiedenen Bindungstypen kann besonders in der Arbeit mit Pflegekindern unglaublich wertvoll sein. Bindungstheorien, die von Psychologen wie John Bowlby und Mary Ainsworth entwickelt wurden, beschreiben 4 grundlegende Bindungstypen, die durch die frühen Erfahrungen eines Kindes geprägt werden. Zunächst gibt es die sichere Bindung. Diese entsteht, wenn Kinder lernen, dass ihre Bezugspersonen verlässlich und verfügbar sind. Diese Kinder fühlen sich sicher, erkunden die Welt neugierig und wissen, dass sie immer zu ihren Eltern zurückkehren können, wenn sie Schutz oder Trost brauchen. Dann haben wir die unsicher vermeidende Bindung. Kinder mit dieser Bindung haben erlebt, dass ihre Bezugspersonen emotional oft nicht verfügbar oder abweisend waren. Sie verinnerlichen, dass sie nicht auf Hilfe zählen können und versuchen, ihre Bedürfnisse nach Nähe zu unterdrücken, um Enttäuschung zu vermeiden. Sie wirken oft sehr unabhängig, aber hinter der Fassade steht oft die Angst, erneut verletzt zu werden. Der dritte Typ ist die unsicher ambivalente Bindung. Diese Kinder schwanken oft zwischen intensiver Nähe und emotionaler Ablehnung, weil ihre Bezugspersonen mal verfügbar und dann wieder abwesend waren. Sie zeigen oft Trennungsängste und sind schwer zu beruhigen, auch wenn sie wieder mit der Bezugsperson vereint sind. Schließlich gibt es die desorganisierte Bindung. Diese tritt häufig bei Kindern auf, die Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren haben. Ihr Verhalten ist oft verwirrend und widersprüchlich, da ihre frühere Bezugsperson eine Quelle von Angst und Unsicherheit war. Für Pflegekinder, die oft schwierige Erfahrungen gemacht haben, ist das Wissen um diese Bindungstypen besonders wichtig. Jedes Kind bringt seine eigene Bindungsgeschichte mit. Manche haben bereits Vertrauen in Erwachsene verloren, andere haben intensive Verlustängste. Pflegeeltern stehen oft vor der Herausforderung, eine sichere Bindung von Grund auf neu aufzubauen. Geduld, Verlässlichkeit und ein liebevolles Umfeld sind hier entscheidend, um das Kind zu unterstützen und ihm eine neue emotionale Sicherheit zu geben. Uns ist es wichtig, dass Pflegeeltern um solche psychologischen Theorien wissen, denn so können sie sich ein bestimmtes Verhalten im Alltag besser erklären und darauf empathisch eingehen. Auch wenn das Kind in den ersten Lebensjahren schwierige Bindungserfahrungen gemacht hat, gibt es immer die Möglichkeit, Vertrauen wiederherzustellen und eine sichere Bindung aufzubauen. Das Leben mit Pflegekindern ist häufig eine große Aufgabe. Aber sie ist auch eine immense Chance, einem Kind den Weg in eine stabile Zukunft zu ebnen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Steffen Sug.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.